ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Es sind die ganz feinen Blätter, die Chin Lan hier aufgießt.
For this tea, the one that we're drinking for 1 gram is 40 NT.
Kilopreis umgerechnet mehr als 1000 Euro für den vielleicht besten Oolong-Tee der Welt. Oriental Beauty. Süß, fruchtig, leichte Honignote, einzigartig dank eines ganz besonderen einheimischen Helfers. Grün und kleiner als ein Sesamkorn.
What it does to the tea is that it will jump.
Das Insekt springt durch die Teeplantagen, saugt ein bisschen Saft aus den Teeblättern und hinterlässt eine kleine Wunde auf den Blättern. Das ist so ein bisschen wie bei einem Mückenstich. Während es bei uns anfängt zu jucken, fangen die Teeblätter an zu fermentieren.
Das lässt den Tee am Ende süßer schmecken. Ganz so, wie es Taiwanerinnen und Taiwaner mögen, erzählt Chin Lan. Und sie muss es wissen, seit 11 Jahren führt sie ein Teehaus in einer unterirdischen Einkaufsstraße mitten in der Hauptstadt Taipei.
In Taiwan, people are very picky with food.
In Taiwan sind die Leute sehr wählerisch, was Essen oder alles, was sie sich in den Mund stecken, angeht. Gute Qualität ist uns sehr wichtig.
Good quality.
Und dem Tee kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu.
Tea is imprinted, I think, we are in our DNA.
Tee, die DNA Taiwans. Der Ursprung liegt hier, im hügeligen Norden Taiwans, wo es viel regnet, wo alles noch sehr ursprünglich ist, wo Nebelschwaden die Gipfel der Berge mystisch umhüllen, wo die Welt der Hightech-Firmen Taiwans ganz weit weg zu sein scheint. Hier lebt Teebauer Chen Luhe mit seiner Frau.
So, ja,
uns begleiten Vogelgesang und Blumenduft bei der Arbeit. Wir haben Gesellschaft. Dazu bauen wir hier Lupinen zur Bodenverbesserung an. Wenn die blühen, ist hier alles gelb. Es wachsen auch ein paar lilafarbene. Wenn ich hierher komme, bin ich sofort gut gelaunt.
Chen Luhe ist Teebauer aus Leidenschaft. Er ist in seinem alten Job in Rente gegangen und führt seitdem eine kleine Farm, bietet Teeverkostungen an und steht selbst auf der Plantage.
Tagsüber werden die Teeblätter geerntet. Dafür brauchen wir Erntehelfer. Sobald die Blätter gepflückt und hierher gebracht wurden, werden sie entweder in der Sonne oder im Trocknungsraum zum Welken ausgelegt. Das dauert 16 bis 20 Stunden bis zum nächsten Morgen. In der Nacht kann man auch nicht schlafen, weil der Tee gewendet werden muss. Am nächsten Tag geht es direkt weiter, einen Monat lang. Ich nehme während der Erntezeit 6 Kilo ab.
Gepflückt wird mit beiden Händen. Die zarten Blätter ganz oben sind die besten und lassen sich auch am einfachsten lösen. Maschinen für die Ernte können nur da eingesetzt werden, wo der Boden eben ist. Eine Seltenheit im hügeligen Taiwan. Die einzige Alternative, Handarbeit.
Ich mache weiter, bis es nicht mehr geht. Ich bin ja eigentlich schon in Rente und 69 Jahre alt. Die Leute sagen, mit 70 fängt das Leben erst richtig an. Dann kann ich noch mal loslegen.
Guten Tee anbauen, in Taiwan eine Frage der Ehre.
Nicht nur in der Hochtechnologie sind wir ganz weit vorn dabei, sondern eben auch in der Landwirtschaft. Wir bauen nicht nur guten Tee an, sondern auch Gemüse und Agrarprodukte. Die sind alle von weltweiter Spitzenqualität. Unser Taiwan ist wirklich fantastisch.
Den letzten Satz wird Günther Wittome wohl genauso unterschreiben. Er lebt seit über 20 Jahren in Taiwan, arbeitet als Dolmetscher und Übersetzer und hat 2024 als einer der wenigen Deutschen die taiwanische Staatsbürgerschaft erhalten. Kaum ein Deutscher kennt wohl Land, Leute und Seele besser als der Autor zahlreicher Reiseführer über den Inselstaat.
In den letzten 10 Jahren, ich denke, die Leute sind auch stolzer auf ihr Land geworden als früher. Das hat zum einen damit zu tun mit der Bewältigung der Pandemie, was also hier viel besser lief als in Europa oder manchen anderen Ländern. Es hat damit zu tun, dass andere Länder auf die Bedeutung Taiwans aufmerksam geworden sind, gerade was die Chipindustrie angeht. Und man hier registriert hat, aha, wir haben hier TSMC und andere entsprechende Unternehmen und spielen also in der Weltwirtschaft eine wichtige Rolle.
Vieles ist laut Wittome auf die Widerstandsfähigkeit der taiwanischen Gesellschaft zurückzuführen. Die wird nicht nur politisch immer wieder auf die Probe gestellt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Wackelnde und einstürzende Häuser, Menschen unter Trümmern. Taiwan hat das schwerste Erdbeben seit 25 Jahren erlebt. Die Behörden melden 9 Tote und hunderte Verletzte.
Als Supertaifun mit Geschwindigkeiten bis zu 195 Kilometern in der Stunde ist Ragasa seit Dienstag über mehrere Länder in Südostasien gezogen und hat dabei eine Schneise der Verwüstung zurückgelassen. In Taiwan, wo mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen sind, haben mittlerweile die Aufräumarbeiten angefangen.
Schwere Erdbeben, heftige Tropenstürme, Taiwans Anfälligkeit für Naturkatastrophen schafft es regelmäßig in die Schlagzeilen. Was an der speziellen Geografie und Geologie der Insel liegt, erklärt Wang Yu vom Institut für Geowissenschaften der Nationalen Taiwan-Universität.
Taiwan is located on the Ring of Fire.
Taiwan liegt auf dem pazifischen Feuerring, das bedeutet genau auf der Grenze zweier großer tektonischer Platten. Genau unter unseren Füßen bewegt sich eine Platte rund 8 cm pro Jahr auf die andere Platte zu und die Kollision dieser zwei Platten hat die Berge und die Form Taiwans geschaffen.
Erdbeben der Stärke 6 oder 7 schütteln den Inselstaat regelmäßig durch. Nur selten endet das Ganze in einer großen Katastrophe.
Taiwan is actually very safe.
Taiwan ist sehr sicher und das, obwohl wir so viele Erdbeben haben. Der Hauptgrund dafür, den Leuten ist die Gefahr stets bewusst. Sie wissen, dass Erdbeben eine ständige Gefahr sind. Sie erleben das mehrfach in ihrem Leben. Also sind alle Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen darauf vorbereitet.
Jede tektonische Veränderung wird genauestens überwacht, dokumentiert und mit ebenfalls Erdbeben geplagten Nachbarstaaten wie Japan geteilt. Das Ziel der Forschung, die Vorwarnzeit für ein schweres Erdbeben weiter zu erhöhen. Das funktioniert bei Taifunen schon ziemlich gut, dennoch sind die Folgen meist weitaus schlimmer. Taiwans Berge sind die höchsten Ostasiens. Die feuchte, tropische Luft wird nach oben gedrückt, die Folgen Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutsche. Aber trotz aller Naturgewalten, der alte europäische Name für Taiwan, den portugiesische Seefahrer im 16. Jahrhundert gewählt haben sollen, kommt auch nicht von ungefähr. La Formosa, die schöne Insel. An Bord eines Touristenbootes auf dem Weg zur Turtle Island, zur Schildkröteninsel. Die liegt etwa 10 Kilometer vor dem nordöstlichsten Punkt von Taiwans Hauptinsel. Aus der Luft und vom Wasser ähnelt die Form der Insel einer riesigen Meeresschildkröte, die auf dem Wasser liegt. Daher der Name. Ein kleiner Kopf, ein großer, hoher Panzer und eine Sandbank als kleiner Schwanz.
Es ist eine vulkanische Insel, eine kleine Insel, die aus vulkanischem Stein geformt wurde. Jeder Ausbruch türmte sich Schicht für Schicht auf und formte so diese wunderschöne Landschaft.
Qian Mingzhen ist Tourguide. Seit etwa einem halben Jahr macht er den Job. Ohne ihn kämen die Besucher nicht auf die Insel. Der Zugang ist beschränkt, um mehr als 300 Pflanzen und Tierarten zu schützen. Eine davon ist der taiwanische Flughund. Anderen Spezies möchte man als Wanderer lieber nicht begegnen.
Wir haben hier viele Schlangenarten, wie die Kettenviper und die chinesische Bambusviper und einige andere giftige Arten. Deswegen weise ich die Besucher immer darauf hin, auf keinen Fall ins Gebüsch zu gehen, weil sich die Schlangen dort gern verstecken, besonders an Bergpfaden.
Sympathischere Zeitgenossen findet man in den Gewässern rund um die Schildkröteninsel. Das Meer hier ist eines der 3 großen Fischereigebiete des Landes. Es gibt unzählige Fisch- und Krabbenarten. Ein erstklassiges Restaurant, vor allem für Delfine. Auch bei dieser Tour ein absolutes Highlight. Eine riesige Gruppe Delfine begleitet Besucher wie Vivian Ho zurück in Richtung Hauptinsel.
Ich bin Taiwanerin, aber heute bin ich zum ersten Mal auf die Schildkröteninsel gereist. Als ich die Delfine gesehen habe, musste ich gleich weinen. Heutzutage noch so eine Natur zu haben und so etwas sehen zu können, ist sehr selten. Und dann noch in meinem eigenen Land, das ist sehr bewegend.
Die besondere Geografie macht auch für Günther Wittome den besonderen Reiz Taiwans aus. Schon 1985 bereist er den Inselstaat erstmals.
Man hat es nirgends weit zum Meer und man hat es nirgends weit ins Gebirge. Also wir haben ja hier Hochgebirge bis knapp 4000 Meter. Und dadurch ergibt sich auch diese ungeheure landschaftliche Vielfalt.
Taiwans Diversität, auch kulturell und gesellschaftlich, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in Ostasien.
Von dieser Toleranz her kommt es auch, dass Taiwan ja das erste Land in Asien war, das also die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert hat. Die meisten Taiwanesen sehen das eigentlich eher so, wenn es um individuelles Verhalten geht oder die Lebensweise, die jemand für sich selbst halt wählt, dann sehen sie eigentlich keinen Grund, darin einzugreifen.
Und das spürt man besonders beim Thema Religion. Sonntagnachmittag an Taiwans ältestem Tempel. Es ist voll, richtig voll. Eine bunte Mischung aus Touristen, Gläubigen und Mitarbeitern des Longshan-Tempels. Der Duft von Räucherstäbchen liegt in der Luft. Die langen Tische im Innenhof voll mit Opfergaben. Früchte, Süßigkeiten, Getränke. Das Klappern von Orakelhölzern allgegenwärtig. Genau wie der spirituelle Gesang der Gläubigen. Unter kunstvoll geschwungenen Dächern mit filigranen Drachenfiguren und bunt bemalten Schnitzereien singen Taiwanerinnen und Taiwaner Sutras, buddhistische Weisheiten. Immer wieder gehen sie auf die Knie. Viele können den Text auswendig. Religion und Alltag in Taiwan sind nicht zu trennen. Der Inselstaat gilt als das Land mit der höchsten Dichte religiöser Bauten weltweit. Chie Hanjun kommt regelmäßig hierher. Sie ist 34 und arbeitet als Lehrerin.
Bei mir ist es so, dass ich nächstes Jahr schwanger werden will. Im Longshan-Tempel gibt es eine Göttin, die dafür zuständig ist, ob man schwanger werden kann und ein neues Leben gesund und sicher auf die Welt bringen kann. Ich habe gerade darum gebetet, dass sie mir eine baldige Schwangerschaft und eine leichte Geburt schenkt.
Die junge Frau praktiziert den chinesischen Volksglauben, eine Mischung aus Buddhismus, Daoismus, traditionellen Praktiken und Ahnenverehrung.
Es ist nicht so, dass ich nur die Gottheit respektiere, zu der ich selbst zu Hause bete, sondern wir respektieren alle Götter, egal aus welcher Religion, Buddhismus oder Daoismus.
Genau das ist typisch für Taiwan, sagt Religionswissenschaftlerin Chen Mei-Wen von der katholischen Fudan-Universität in Taipei.
I think we really respect that, like everyone has his or her own beliefs.
Ich glaube, wir respektieren einfach, dass jeder seinen eigenen Glauben hat. Aber es ist auch nicht so, dass es gar keine Konflikte gibt. Manchmal sagen die Leute schon, so wie du deinen Glauben ausübst, das ist schon ein bisschen komisch. Aber klar, es ist dein gutes Recht, deine Rituale und Gebete so auszuüben, wie du willst, aber wir bleiben bei unserem eigenen Glauben.
Still we believe in our own belief.
Diese Offenheit sorgt mit dafür, dass man an Taiwans Tempeln, Schreinen und Gotteshäusern auch auf erstaunlich viele junge Leute trifft.
You know, in temple you can find just like at Longshan Temple, you will find ATM, right?
Die Tempel passen sich mehr und mehr dem Zeitgeist an. Im Longshan Tempel zum Beispiel findest du Geldautomaten. Du kannst per App und Kreditkarte bezahlen, wenn du Geld spenden willst. Sie wollen für ihren Glauben werben und ein Tempel funktioniert wie eine Firma. Wenn du überleben willst, musst du dich auch im Marketing positionieren.
So you have to find your marketing point.
Religion ist sehr wichtig für Taiwanerinnen und Taiwaner. Warum das so ist, können allerdings die wenigsten wirklich klar beantworten. Es ist wohl mehr eine Art Macht der Gewohnheit als eine tiefere Befassung mit der Geschichte ihrer Gottheiten.
Taiwan is a very religious diversity country.
Taiwan ist wirklich ein sehr diverses Land, was Religion angeht. Aber die Leute haben so gut wie keine Ahnung davon. Wir hier im Institut für Religionswissenschaften fühlen uns manchmal ganz schön einsam, weil die Leute Religion immer wieder mit Aberglauben gleichsetzen.
People still identify religion as superstition.
Vor allem bei der Volksreligion sei das so, rauft sich die Expertin die Haare. Dieser Glaube wäre für die Menschen so wie ein Convenience Store, also eine Art immer geöffneter Supermarkt, der einem alle Bedürfnisse erfüllt. Taiwaner sind sehr unkompliziert. Etwas, das auch Günther Wittome sehr schätzt. Der vereidigte Übersetzer hat einen taiwanischen Pass, lebt seit über 20 Jahren auf der Insel.
Das Leben hier ist einfach sehr praktisch. Ja, es gibt die Convenience Stores, die kleinen Supermärkte, die rund um die Uhr geöffnet sind. Die Infrastruktur funktioniert tadellos. Es gibt die Hochgeschwindigkeitszugverbindung von Nord nach Süd.
Und gutes Essen gibt es auch zu jeder Tag- und Nachtzeit an jeder Ecke.
Es gibt in jeder größeren Stadt oder auch in kleineren Orten Nachtmärkte. Am späten Nachmittag werden diese fahrbaren Stände dann hingeschoben und das geht dann so etwa bis Mitternacht. Und da kann man also rausgehen und sich sehr gut verpflegen. Es gibt also ein großes, vielseitiges Angebot.
Hier, wo es so zischt und spritzt, hat Anita Chen das Sagen. Ihre Spezialität?
Oyster Omelette.
Austern, Teig, Ei, Gemüse und dann Gewürzmischung, die jeder Laden anders macht.
Und fertig ist ein absoluter Klassiker auf Taipehs Nachtmärkten. Zwischen Neonlichtern, Verkaufswagen, Plastikstühlen und jeder Menge Gewusel gibt es noch viele andere typisch taiwanische Gerichte. Das, was angeboten wird, ist vor allem für westliche Besucher, gewöhnungsbedürftig. Beispiel gegrillte Froschschenkel. Und auch was die hygienischen Zustände angeht, muss man hart im Nehmen sein und sollte sich nicht von dem ein oder anderen Nagetier, das einem vor die Füße läuft, ablenken lassen. Lecker und gut ist das alles trotzdem, verrät Anita überzeugt. Sie kocht hier seit 30 Jahren.
Es gibt Stinketofu, Nudelsuppe mit geschmorten Därmen, Hühnerschnitzel, Bubble Tea. Hühnerschnitzel und Bubble-Tea-Läden gibt es in Taiwan jetzt sehr viele. Wenn du im Land unterwegs bist, siehst du einen Getränkeladen neben dem anderen.
Sagt sie im Weggehen und feuert die nächste Kelle Eimasse in die Pfanne. Ganz andere Atmosphäre. Leise Hintergrundmusik, ruhige Gespräche, hochwertige Sitzmöbel und doch derselbe kulinarische Ansatz.
Wir entwickeln unsere Gerichte hauptsächlich aus dem Geschmack des Alltags, zum Beispiel von Nachtmärkten und Hausmannskost.
Tim Chen ist nicht irgendein Koch. Er wurde 2024 mit dem Young Chef Award des Guide Michelin ausgezeichnet. Ein Sonderpreis des berühmten Restaurantführers für besonders talentierte junge Köche. In seinem Restaurant in Taichung serviert der 37-Jährige taiwanische Küche verfeinert mit westlichen Techniken. So jedenfalls beschreibt die Redaktion der Gastrobibel das Angebot. Aber was bedeutet taiwanische Küche genau? Wo sind die Unterschiede, beispielsweise zu den ostasiatischen Nachbarn?
Die chinesische Küche hat eine längere Geschichte, aber das Aroma besteht sehr aus dem Geschmack der Soße. Die japanische Küche betont die natürlichen Aromen der Zutaten und konzentriert sich auf ihren ursprünglichen Geschmack, wie die Süße von Fisch oder die Textur und Süße von Gemüse. Die taiwanische Küche bewegt sich irgendwo dazwischen. Unser Ziel ist es, die besten taiwanischen Zutaten ohne übermäßiges Würzen zu präsentieren.
In der Küche bereitet Tim Chen die Vorspeise des aktuellen Menüs zu. Gegrillter Babymaiskolben, gegrillter Tintenfisch an einer herzhaft leicht scharfen Sacha-Würzpaste, dazu fermentierter Kürbis mit Parmesan.
Ich denke, dass die taiwanische Küche langfristig eine immer klarere Richtung und einen klareren Stil entwickeln wird. Das ist genauso wie mit der Sprache. Wir sprechen dieselbe Sprache wie China, haben aber einen unterschiedlichen Akzent.
Und dabei kann man den Taiwanern vor allem in einem Restaurant oder auf einem Nachtmarkt besonders gut zuhören.
Alle mögen es laut und lebendig und sitzen gerne zusammen, unterhalten sich und essen. Die Taiwaner sind beim Essen nicht ruhig. Sie führen angeregte Gespräche und vertiefen ihre Kontakte.
Dennoch gelten Taiwaner eher als zurückhaltend und höflich, auch gegenüber Ausländern. Günther Wittome lebt und liebt Taiwan schon seit vielen Jahrzehnten. Wohl nur wenige kennen das Land so gut wie er.
Manchmal werde ich gefragt, wie findest du das in Taiwan so? Natürlich möchten die meisten Leute dann etwas Positives hören, aber um dann glaubwürdig zu sein, fragen sie dann, aber es gibt doch sicher auch irgendwas, was dir vielleicht hier nicht so gefällt, ja, oder was du an den Taiwanesen nicht so gut findest. Und da würde ich dann sagen, also so die Ungeduld im Alltag. Wir warten nicht gerne, man merkt es dann auch im Verkehr, also ich fahre hier auch Auto, wenn ich dann am Zebrastreifen halte, um jemanden drüber zu lassen, dann, wenn ein Taxifahrer nur eine Sekunde warten muss, dann fängt er gleich mit dem Gehupe an.
Zurück im Teehaus bei Chinlan in Taipei.
I'm going to make a tea so we can talk afterwards.
Hier geht es in der Regel ruhiger zu.
Normally in tea presentation we try not to make any sound.
Unterhalten ist natürlich erlaubt.
We just discuss about everything. I mean, like, there's no limit.
Zum Beispiel über Politik und das bedrohliche Auftreten Chinas.
I mean, like, this has been happening for the past 40 years or more.
Das geht auch schon seit 40 Jahren so oder noch länger. Das ist nichts Neues. Ich denke, es liegt auch an den sozialen Medien. Die Leute kennen viel mehr Details als früher. Also denken sie, oh, die Drohungen sind ganz schön heftig. Aber das passiert seit 40 Jahren. Ich glaube, China hat andere Sorgen als uns.
China has bigger issues than us.
Chinlan sagt aber auch, dass Taiwaner ganz schön naiv sind und gleichzeitig realistisch. Was sollen 23 Millionen Landsleute schon gegen 1,4 Milliarden Chinesen ausrichten?
Die chinesische Bevölkerung ist so groß. Die Generation meiner Mutter hat immer gesagt, wenn die uns angreifen wollen, dann müsste jeder Chinese nur einmal spucken und ganz Taiwan geht unter.
Am besten wäre es, wenn man sich gegenseitig einfach in Ruhe ließe, findet die Teehändlerin.
Die Leute bekommen ja nur mit, wie sich die Politiker verhalten, wie sie reagieren und so weiter. Insgeheim wissen die Chinesen, dass wir anders sind. Wir sind wirklich anders, ob einem das gefällt oder nicht. Wir wurden anders erzogen. Auch unser Akzent ist ein ganz anderer.
Worin sich alle einig sind, niemand will Krieg. Und Chinas aggressives Auftreten wirkt offensichtlich eher kontraproduktiv.
Wir fühlen uns mehr als Taiwaner denn als Chinesen. Ob es einem gefällt oder nicht, je größer der Druck ist, den sie auf uns ausüben, desto mehr verstehen wir uns als eigene Identität.
Was die Zukunft für die Taiwanerinnen und Taiwaner bereithält, lässt sich derzeit kaum seriös vorhersagen. Auch nicht von ausgewiesenen Taiwan-Kennern wie Günther Wittome. Das Schicksal der Insel hängt zu einem großen Teil auch von äußeren Kräften ab, glaubt er.
Wenn Taiwan wirklich die Wahl hätte, würden die meisten sicher ein unabhängiges Land haben wollen. Das ist ja nur ein Kompromiss aufgrund der internationalen Bedingungen. Und ob der Status quo jetzt wirklich langfristig aufrechterhalten werden kann, das hängt von China ab und von der Unterstützung, die Taiwan aus anderen Ländern bekommt.
Ein emotionales Thema und eines, das derzeit nahezu täglich neu ausgehandelt wird. Abwarten und Tee trinken, der Gesprächsstoff und der hervorragende Oolong-Tee. Das sind die Dinge, die auf der Insel im westlichen Pazifik nie ausgehen.
Tea is just something to link people together.
Tee verbindet die Leute hier. Es ist wie ein guter Wein. Das ist es.
Das wahre Taiwan eben zwischen Chips und China.